dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Liebe Zuhörer, ich habe für heute etwas für euch vorbereitet. Ist heute auch ein etwas größeres Thema und es ist auch ein etwas schwierigeres Thema. Und zwar geht es um einen Doku-Film mit dem Namen Mea Maxima Culpa, The Silence in a House of God. Ich werde mich jetzt aber nicht die ganze Zeit nur auf diesen Film beziehen. Das ist nur so ein bisschen die Grundlage. Und zwar fange ich an mit einem Brief von einem Mr. Bob Burger an Angelo Sodano. Angelo Sodano war ein Kurienkardinal und Kardinalstaatssekretär der römischen Kurie. Und zwar schrieb er: Verehrter Kardinal Angelo Sodano, ich schreibe Ihnen diesen Brief, weil ich wütend bin auf einen katholischen Priester namens Lawrence Murphy. Und ich möchte wissen, ob Papst Johannes Paul II. Ihn von der katholischen Kirche exkommunizieren wird. Ich bin sicher, dass Papst Johannes Paul über die vielen Priester Bescheid weiß, die hörende Kinder in Amerika missbraucht und belästigt haben. Aber ich möchte Ihnen jetzt meine Geschichte erzählen. Nicht nur hörende Kinder wurden missbraucht, sondern auch Gehörlose. Und ich bin einer von ihnen und das hier ist meine Geschichte. So, Lawrence Murphy war ein katholischer Priester der US-amerikanischen Erzdiözese von Milwaukee. Von 1950 bis 1974 missbrauchte er an der Schule St. John for the Deaf, also der Gehörlosenschule, in St. Francis zwischen 200 und 300 gehörlose Kinder und Jugendliche, vor allen Dingen Jungen. Lawrence Murphy verbrachte sein Lebensamt als freier Mann, er sah keinen Gerichtssaal je von innen. Das ist erstmal, womit wir anfangen. Diese Doku geht natürlich nicht nur über diesen einen Fall, aber das ist so ein bisschen der Hauptfall, möchte ich mal sagen. Diesbezüglich sehen wir die Männer, also die Überlebenden dieser Taten. Sie heißen Terry Corwood, Gary Smith, Arthur Bucinski, Pat Kuhn und Bob Burger. Bob Burger war zu diesem Zeitpunkt, also ist jetzt bereits verstorben, Gary Smith auch. Sie waren die Ersten, die diesen Skandal öffentlich machten, nachdem Murphy über 20 Jahre lang ihre Schule als sein Jagdrevier betrachtete und seine Schüler als Beute. Erst ihren Mut und ihre Courage, andere Kinder vor ihrem Täter zu schützen und den Missbraucher anzuklagen, ist es zu verdanken, dass schließlich ans Licht kam, was die Kirche doch so gerne im Schatten gelassen hätte. Das hier ist jetzt ihre Geschichte. Wir reden ja von einer Zeit, ne, 1950 bis 1974, das ist ja nun zum Minimum 60 Jahre her. Und da waren natürlich gesellschaftlich die Dinge etwas anders. Gehörlose zum Beispiel galten zu dem damaligen Zeitpunkt als weniger. Und zwar weniger in allen. Weniger intelligent, weniger wichtig und weniger wert. Das heißt natürlich auch, dass sie insgesamt weniger Bildung erhielten, weil das lohnt sich ja nicht. Die sind ja sowieso nicht so helle. Die meisten stammen und standen, das ist auch heute noch so, also ungefähr 90%, haben hörende Eltern. Damals haben noch weniger Eltern bzw. Angehörige die Gebärdensprache gesprochen und hatten Kontakt zur gehörlosen Kultur und Community. Das hat sich inzwischen geändert. Aber das bedeutet natürlich, dass die Verständigung zwischen den hörenden Eltern und ihren tauben Kindern sehr, sehr eingeschränkt war und oft nur schwer möglich. Viele von diesen Kindern, die an diese Schule, von der ich gerade gesprochen habe, geschickt wurden oder auch an andere, das war ja nicht die einzige, waren auch noch sehr jung, 4, 5, 6 Jahre alt, also wirklich Grundschulalter oder Vorgrundschulalter. Und es war damals auch so, dass in Schulen für Gehörlose die Lehrer nicht alle gebärden können. Die Lehrer dort waren damals, nicht nur in den USA, auch in Deutschland, waren häufig noch Priester und Nonnen. Kirche, wissen wir natürlich, dass zu dem damaligen Zeitpunkt die Kirche eine ganz andere Stellung hatte als jetzt 2024. Also das war ja wirklich eine Vormachtstellung und die war natürlich auch omnipräsent. Das war, die ganze Gesellschaft war kirchlich geprägt, religiös geprägt und so ein Priester war natürlich auch kein normaler Mensch. Sexueller Missbrauch wurde natürlich auch noch anders gesehen als heute. Wir sind ja heute auch noch nicht oft ausreichend, aber natürlich deutlich besser aufgeklärt als früher. Wir wissen, dass es das gibt. Es ist nicht mehr ganz so ein Tabuthema. Aber wir reden jetzt wirklich von den 50er, 60er, 70er Jahren. So, fangen wir mal an, womit der Film anfängt. Ankunft der Betroffenen. Tatsächlich hatten ganz viele von diesen Betroffenen, die also diesen Film mitwirken, eigentlich erstmal einen sehr positiven Eindruck. Zum Beispiel schreibt Mr. Terry Corwood, als ich das erste Mal die St. John's Schule besuchte, habe ich es geliebt. Der Campus der Schule war wunderschön. Es war wie eine Burg. Ich habe diese Schule geliebt. Unsere Schule hatte diese Statue von Jesus Christus, welche seine Hände liebevoll auf die Köpfe von zwei Kindern gelegt hat. Ich habe das gesehen. Ich konnte sehen, dass Jesus diese Kinder liebte und die Kinder liebten Jesus auch. Auch denn der nächste Herr, Mr. Gary Smith, bestätigt das. Ich war 4 Jahre alt, 1954, als ich an die Schule kam und ich habe diese Schule wirklich geliebt. Es war alles so viel cooler als zu Hause, denn ich hatte zu Hause keine Geschwister. Also wir sehen hier schon, das sind alles sehr kleine Kinder. Das ist ja tatsächlich auch eine Art Internat. Also die Kinder sind ja nicht tagsüber dort in der Schule gewesen und waren nachmittags wieder zu Hause. Diese Kinder sind also wirklich dort die ganze Zeit geblieben. Jetzt taucht zum ersten Mal der Täter auf. Aus der Sicht der Betroffenen. Wie haben die Betroffenen ihn überhaupt wahrgenommen am Anfang? Alle die Kinder liebten ihn. Es gab immer einen Pulk um ihn herum. Er spielte mit den Kindern und die Nonnen standen um ihn herum und lächelten. Ich wollte Murphys Aufmerksamkeit, wie alle anderen Kinder. Ich habe ihn gebraucht und er war wie ein zweiter Vater für mich. Gary erzählt uns noch, dass Vater Murphy, also der Priester, gebärden konnte. Er war ein hörender Mann, der gebärden konnte und das auch sehr gut. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich jetzt gerne was dazu sagen, ansonsten fahre ich dann einfach fort.
Es ist wieder mal so dieses übliche Schema, ne? Der Preis für die Kinder, der wird jetzt hier gerade in die Höhe getrieben. Ne? Man lässt den erstmal gewähren und ich weiß ja jetzt nicht, was kommt, aber ich denke mal, er wird jetzt nicht sie komplett sofort überfallen mit irgendwas ganz Abartigem, ne, sondern das geht so Schritt für Schritt.
Ja.
Und dann lässt man ihn erstmal gewähren, weil das ist dann praktisch teuer für das Kind, mit dem Streit zu kriegen und nicht sein Liebling zu sein.
Ja.
Und andersrum ist es eher sinnvoll, weil diese Annäherungsversuche sind ja erst was eine Auszeichnung, ein Beleg dafür, dass das Kind erfolgreich ist,
und
in dem Bemühen die
Aufmerksamkeit. Ja.
Also einerseits, wenn jemand ehrlich ist und die, ne, also es gibt ja auch gute Leute auf der Welt, ne, denen will man ja jetzt ja nicht auch irgendwie alles verbieten, jede Annäherung verbieten, aber man sieht schon, ne, wie hier die Rutschbahn geölt wird, auf dem das alles nachher abwärts geht.
Richtig.
Das ist schon eindrucksvoll.
Ich meine, ich kannte diesen Fall auch schon von früher mal. Aber ich muss sagen, als ich mich noch tiefer damit beschäftigt hatte, mit was für einem System und wie planvoll der vorging, also das werde ich nachher auch noch mal genauer ausführen, wirklich, mit was für einer Raffinesse, muss man ja fast schon sagen, der da vorgegangen ist.
Ich wollte nur noch ergänzen, dass ja selbst 2010 noch genau diese Mechanismen in Deutschland zu beobachten waren, ja, von denen du da in USA in den 50er Jahren gesprochen hast. Also jetzt vielleicht nicht in Berlin oder so, aber auf so Dörfern oder so. Ich weiß da einen Fall in Deutschland, in Österreich, wo dann sich Teile der Gemeinde mehr als einmal mit dem Täter solidarisiert haben, ja, und dann sich das Opfer da nicht mehr blicken lassen kann.
Ja.
Und was du sagst, das ist ja eigentlich auch ein Thema, das in Deutschland, ja, ich kann es nicht so richtig beurteilen, wie ausreichend das behandelt wurde, mit diesen ganzen Heimkindern.
Ja. Ne,
also jetzt, sag mal, nicht speziell die Gehörlosen, aber das war ja damals wirklich so, wenn du da irgendwie eine unverheiratete Mutter warst, dann wurden die Kinder, glaube ich, da gleich erstmal weggenommen und dann in so ein, oder die Mutter gleich mit noch in so ein Heim für schwer erziehbare Mütter gekriegt, gestopft oder so.
Ja.
Also das war sicher in den 50er Jahren so, aber das hat sich erschreckend lange gehalten und war auch nicht nur in den USA so.
Nein, natürlich nicht.
Und was du sagst mit dieser angenehmen Atmosphäre, das ist ja dieser typische Modus operandi der Kirche, ob die jetzt, sagen wir, dich sexuell missbrauchen wollen oder, sagen wir, nur nur deine Seele haben wollen. Ne, jetzt hat noch auf dem Atheist-Media-Blog, dass jetzt irgendwann in Paderborn die Kinderwallfahrt ist. Ne? Und da dachte ich ja auch nur, das ist ja auch so ein Abrichten quasi auf den bekloppten Glauben. Ich werde da übrigens gerade in Paderborn sein, wenn die ist. Da werde ich mal vielleicht schauen, was da so abgeht.
Also, wer war denn dieser Typ jetzt überhaupt? Also, Lawrence Murphy stammte selber aus Milwaukee, Wisconsin und besuchte das St. Francis-Seminar 1943. Also da war er 18 Jahre alt, also auch noch sehr jung. Er wurde dann 1950 ordiniert, war mit 25 Jahre alt und ist direkt im Anschluss, also nach seiner Ordination, an diese St. John's School for the Deaf, also diese Gehörlosenschule, die war quasi nebenan, wenn man so möchte. Gary erzählt uns, dass nachdem ihn Vater Murphy getauft hatte, hat er sich unglaublich stolz gefühlt. Er hat I feel proud, I feel better. Also ich fühlte mich stolz, ich fühlte mich besser. Ich war so aufgeregt und konnte es nicht erwarten, meine erste Kommunion mit 12 zu bekommen. Später kam ich ein bisschen in Ärger in der Schule. Ich war etwas frech und die Nonnen kamen zu mir und sagten, geh zu Vater Murphys Zimmer oder zu seinem Büro. Und das habe ich dann auch gemacht. Das sieht man dann im Film, da gibt es so eine Art Liste dieser Beichten. Also ich habe das und das gemacht und dann macht man so Kreuzchen. Und er hat dann halt Sachen zugegeben. Ja, ich habe zum Beispiel was geklaut oder ich habe gelogen. Vater Murphy hat darauf geschaut und hat mich dann gefragt, hat mir dann ganz merkwürdige Fragen gestellt. Hast du was mit anderen Jungs gemacht? Man kennt ja diese Beichtstühle. So, die Beichtstühle mit Gehörlosen sind natürlich etwas anderes. Der Priester muss dich ja auch sehen können und du musst den Priester sehen können, weil das ja nicht über das Hören funktioniert. Terry erzählt, ich habe ihm erzählt, dass ich ein bisschen mit mir rumgespielt habe. Und dann hat er mich aber detailliert danach gefragt. Zum Beispiel, wie hast du das gemacht? Was genau hast du gemacht? Und dann sagt er plötzlich, ja, okay, ich möchte dich als nächstes diesen Nachmittag in meinem Büro sehen. Auch Pat, also Mr. Pat Kühn, erzählt darüber, dass er ihnen auch diese seltsamen Fragen stellt, die völlig unangemessen gegenüber von einem Erwachsenen gegenüber einem Kind oder schrecklich einem jungen Jugendlichen sind. Er fragt ihn Sachen wie, hast du mit deinem Penis gespielt? Und ich meine, natürlich sagt der Junge, nein, also das habe ich natürlich nicht gemacht. Er sagt aber auch, und das finde ich tatsächlich bemerkenswert, wie Murphy, welchen Einfluss Murphy auf diese Kinder hat, sagt nein. Und dann erzählt er so, und das sieht man im Film auch sehr gut, wie er das mit dem Gesicht auch beschreibt, aber hat mir diesen einen Blick gegeben. Und dann habe ich Angst bekommen. Also habe ich das zugegeben. Ja, ich habe das gemacht. Und dann sagt dieser Priester, dass er seine Unterhosen runterziehen soll. Und das jetzt hier machen soll, was er mit sich selbst gemacht hat. Es wird nicht so mega überraschend, dass dieser Junge natürlich das tut, was der Priester ihm sagt. Denn der Priester ist ja ein Übermensch und er ist ein Kind. Er erzählt dann, dass Murphy sich das angeschaut hat. Bis zum Schluss, was auch immer das heißt. Ich möchte das auch gar nicht wissen. Der Priester sagt ihm, dann hat er mir gesagt, dass Gott mir vergeben hat und ich fühlte, dass meine Sünden weggewaschen wurden. Er vermutet übrigens im Nachhinein, dass der Priester währenddessen selber sich auch angefasst hat, aber dass er das zu dem Zeitpunkt nicht sehen konnte. Das vermutet er aber. Von Terry erfahren wir übrigens auch, dass er sich daran erinnert, dass an einem Nachmittag er in dieses Büro kommen sollte und der Priester schließt die Tür und sagt ihm im nächsten Moment, dass er seine Hosen runterziehen soll. Er ist völlig schockiert. Er sagt das auch. Ich war schockiert. Ich dachte, warum soll ich das tun? Und dann schaut er diesen Mann mit diesem schwarzen, mit dieser Priesterrobe an und dachte zu sich selbst, er ist ein Priester und ich muss ihm gehorchen. Also wieder diese Übermachtstellung des Priesters. Ich bin ein Kind, das ist ein Priester, das ist ein höherer Mensch. Ich darf nicht widersprechen, obwohl er in diesem Moment schon diesen ersten Situation hat, wo er merkt, dass irgendwas eigentlich gerade ganz komisch läuft. Dieses erste Gefühl, was ein Missbrauchsopfer hat, da läuft gerade irgendwas komisch. Aber du machst es dann trotzdem, natürlich. Also, obwohl er schon ein ungutes Gefühl hat, macht er das, was ihm gesagt wird. Und es passiert das, der erste Missbrauch. Da kommen jetzt keine Details. Gut für uns alle. Er erzählt, dass der Priester ihn da zum ersten Mal missbraucht hat. I feel sick and confused. Also ich fühlte mich dabei krank. Und so verwirrt. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ich hatte keine Ahnung. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Dieses Kind denkt tatsächlich, dass es etwas getan hat, dass es bestraft wird. Und dass der Priester im Recht ist, obwohl es gefühlsmäßig das Gefühl hat, dass irgendwas nicht stimmt an der Situation. Es gibt dann eine Szene, die ist direkt danach. Die fand ich zum Beispiel sehr schwer, mir anzuschauen, tatsächlich. Dass dieser Priester hat dann später entschieden, dass diese Beichten, Geständnisse, wie auch immer, im zweiten Flur stattfinden sollten, in einem Schrank. Das heißt, wenn du was zu gestehen hattest, Dann bist du, dann hat dich dieser Priester mitgenommen in diesen Schrank. Arthur erzählt, dass er seine Sünden gestanden hat und im nächsten Moment wird er von dem Priester angefasst. Er erzählt, wie es ihm dabei ging, dass er anfing, wie verrückt zu schwitzen, dass er nervös war und dass er völlig am Zittern war. Er dachte, genug. Aber natürlich sagt er nichts. Und er wehrt sich auch nicht. Das ist diese unfassbare, sprachlose Situation, in der diese Kinder sind. Egal wie sehr du das fühlst, dass das alles falsch läuft gerade, du wehrst dich nicht. Als er fertig war, bin ich direkt in mein Bett gegangen und ich fühlte mich krank. Ich habe mich nur krank gefühlt. Und ich lag in meinem Bett unter den Decken und ich habe mich absolut widerlich gefühlt. Dieses Kind spürt instinktiv, da ist jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Aber es gibt keine Worte dafür, weil man muss ja auch bedenken, diese Kinder sind ja alle nicht aufgeklärt.
Ich meine, es gibt ja nicht nur die Täter und die Opfer, es gibt ja auch noch sozusagen die Unbeteiligten. Und es hat sich ja bei den Missbrauchsvorfällen in den verschiedenen kirchlichen Einrichtungen auch immer gezeigt, dass es eine ganze Reihe von Mitwissern gab, die den sozusagen das unter dem Deckel gehalten hat. Ist hier irgendwas zur Sprache gekommen in dieser Hinsicht?
Zum Beispiel Terry hat sich gefragt, was war denn mit den Schwestern? Wo waren die Nonnen, von denen erwartet wurde, dass sie nach den Kindern schauen? Die Nonnen sollten eigentlich fähig sein zu hören, also zuzuhören und zu hören auch allgemein, weil das Personal war ja auch hörend. Aber er sagt, aber sie haben ihre Köpfe weggedreht und beschlossen, in die andere Richtung zu schauen. Das ist das, was du meinst, diese Mitwisser. Ja. Es gibt aber noch andere Mitwisser tatsächlich, also nicht nur die Nonnen. Und da komme ich tatsächlich jetzt gleich drauf, wenn ich nämlich über seine Auswahl und das Vorgehen mal spreche. Wie jeder Serientäter hatte Murphy natürlich ein ausgeklügeltes System, um an seine Opfer zu kommen. Und er hatte ja auch über 20 Jahre Zeit, also 24 Jahre, um es zu perfektionieren. Einer erzählt zum Beispiel, als ich einmal in der Nacht im Bett war und kurz bevor ich eingeschlafen bin, habe ich Murphy gesehen, wie er in unseren Schlafsaal kam und durch die Reihen ging. Also sie beschreiben ihn als Ravenish Wolf, also wie ein gefräßiger Wolf. Ich konnte sehen, wie er auf einem Bett saß, im gedimmten Licht. Und ich sah, wie er einen anderen Jungen belästigte. Er bewegte sich wie eine Katze. Natürlich konnten wir ihn nicht hören. Er wusste ganz genau, welche Jungs ihn nicht zurückweisen wollten, wenn er sie wollte. Die Jungs haben gemerkt, dass der Vater Murphy sich nur die Studenten heraussuchte mit hörenden Eltern, deren hörenden Eltern nicht gebärden konnten. Und so, dass die Kinder keine Möglichkeiten hatten, ihren Eltern zu erzählen, was er ihnen angetan hatte. Also einer erzählt zum Beispiel, ich hatte Angst, es meiner Mutter zu sagen, weil ich nicht geglaubt habe, dass sie mir das glauben würde. Sie würde sagen, ein Priester würde sowas niemals einem Kind antun. Also habe ich es als ein Geheimnis behalten. Aber das war tatsächlich nicht der einzige Grund, dass die Kinder das ihren Eltern nicht erzählt haben. Zum Beispiel berichtet derselbe Mann, also der damals ein Junge war, meine Mutter war schon durch so vielen Schmerz gegangen. Mein Vater hatte sich selbst erhängt und ich wollte ihr nicht auch noch wehtun.
Wie ist das denn mit Briefe schreiben? Also ich meine, ich stelle mir vor, dass ja im Prinzip die Möglichkeit bestanden hätte, schriftlich zu kommunizieren. Jetzt ist natürlich nochmal schwerer, jetzt sowas schriftlich sozusagen festzuhalten, als das verbal zu machen. Und ich weiß auch nicht, wie viel Zeit die dann zu Hause verbracht haben. Sonst hätten sie ja wieder Briefe schreiben müssen, dann wären die vielleicht kontrolliert werden. Wurde das da irgendwie thematisiert, um das jetzt einzuschätzen, die Schwierigkeit?
Ja, tatsächlich hat derselbe Junge oder derselbe Mann berichtet, dass das Problem auch bestand, dass er mit seinem Vater tatsächlich nicht gut schreiben konnte. Gesprochene Sprache ist für einen Gehörlosen, der nur die Gebärdensprache kann, eine Fremdsprache. Und tatsächlich hat er, wie ich vorhin bereits gesagt habe, gab es Mitwisser, und zwar nicht nur die Nonnen, also nicht nur die anderen Erwachsenen dort an der Schule. Tatsächlich war er nämlich nicht der Einzige, der in die Schlafsäle der Kinder kam und sich so seine Opfer suchte. Tatsächlich hat Murphy nämlich ältere Jungen in dieses System mit einbezogen, also ältere Schüler. Also dann wirklich so 16-, 17-Jährige tatsächlich. Wird einer mit Namen genannt, der selber von Murphy belästigt und missbraucht wurde, als er an dieser Schule war. Er hat dann selber angefangen, diese Kinder zu missbrauchen. Also zum Beispiel der eine war zu diesem Zeitpunkt 7, als er zum ersten Mal von ihm belästigt wurde. Und er sagt, dass er inzwischen glaubt, dass dieser Schüler, dieser ältere Student, ihn eigentlich für Murphy vorbereitet hat. Weil es ist tatsächlich nicht ungewöhnlich, dass einmalige Missbrauchsopfer nochmal an Missbrauchstäter geraten. Das unglaublich Schräge ist, dass zum Teil diese Missbrauchsopfer voneinander wussten. Also während sie noch in der Schule waren. Die wussten, Person XY wird von dem Priester missbraucht. Und ich auch. Und der andere Junge da hinten auch. Und das ist so unglaublich krass, wie der eine sogar noch sagt, ich war in diesem Alter noch so unschuldig und naiv. Das erste Mal habe ich mich so aufgeregt gefühlt, dass er mich ausgesucht hat. Vor allen anderen, ich habe mich so besonders gefühlt. Ja. Das kindliche Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Zuneigung und Kommunikation natürlich auch. Was für ein perfektes Opfer. Das, was du zu Hause nicht bekommst, von dem Täter bekommst du es. Und dafür bezahlst du dann. Murphy hat von den Jungs verlangt, dass die Jungs aussuchen, wer von ihnen, das war dann immer eine Gruppe, wer von ihnen mit ihm im Bett schläft. Da erzählt der eine wirklich, ne, sie haben alle auf mich gezeigt und dieser Nacht musste ich mit ihnen in diesem Bett schlafen. Und er hat mich in diese ganze Nacht missbraucht. Und jeder hat das gewusst und wir haben nichts gesagt. Und ich habe nichts gesagt. Und es ist so widerlich, dass ein Opfer quasi ein Mitopfer noch auswählen soll, damit es selbst nicht dran ist.
Das ist aber das gängige Schema. Also diese Geschichte, mit Ausnahme der Gehörlosigkeit, die findet sich wieder und wieder und wieder. Ich bin ja durch meine Blog-Tätigkeit manchmal so von Beteiligten angesprochen worden und habe dann auch zu bestimmten Fällen recherchiert. Das ist immer das Gleiche. Ich glaube, in Berlin im Canisius-Kolleg, das ist das Gleiche. Dann freuen die sich, wenn der Priester die toll findet und die Priester suchen sich welche mit, sagen wir, aus so schwierigen Familien oder eine Single-Mutter oder so raus. Das ist immer, oder auch diese Schlafsaalgeschichte. Also das kommt mir so vor, als hätte ich die schon so oft gehört, weil das in diesen Internaten immer so war, dass dann irgendwie der Täter durch den Schlafsaal geisterte und die Kinder gemerkt haben, oh scheiße, jetzt sucht er sich da gerade irgendein Opfer raus.
Dieser erste Brief, den ich ganz am Anfang vorgelesen habe, war ein anderer Student. Nachdem er die Schule verlassen hatte, also nachdem er seinen Abschluss hatte, hat er angefangen, mit anderen Betroffenen abzuhängen. Und natürlich kam das Thema des Pater Murphys irgendwann auf. Es war nämlich seine Idee, der gesagt hat, geh zur Polizei. Sie mussten dann dort eine Zeit lang warten und haben gewartet und gewartet und wurden dann irgendwann nach ein paar Stunden gesagt, ihr könnt jetzt gehen. Und sie dachten natürlich, die haben jetzt schon mit diesem Murphy gesprochen oder die werden das machen, das ist gut. Ganz große Überraschung, es ist natürlich gar nichts passiert. Denn Murphy, große Überraschung, hat natürlich erzählt, dass das alles nicht stimmt. Wer hätte es gedacht? Anstatt sich jetzt aber davon entmutigen zu lassen, und es war jetzt an der Zeit, endlich was zu tun, und das haben wir auch, und das sieht man auch im Film, ganz toll wirklich, die haben Flyer gebastelt, wenn man so möchte. Also wirklich wie so ein, ihr kennt ja vielleicht aus dem Wilden Westen, diese Most Wanted. Da stand jetzt auch nicht drauf, dass er Kinder missbraucht hat, weil man kann ja nicht einfach jemanden sagen, ja, der hat Kinder missbraucht. Das muss man ja ein bisschen aufpassen, bevor man selber Ärger bekommt. Und der eine hat das natürlich auch seinem Vater erzählt. Und sein Vater hat sich fürchterlich aufgeregt und hat ihn direkt zu einem Anwalt geschleift. Die haben dann auch angefangen, Klagen einzureichen. Und tatsächlich musste Murphy 74 die Schule verlassen. Offiziell wegen gesundheitlicher Probleme. Er wurde dann übrigens auch versetzt. Er würde auch darauf kommen, dass er natürlich seine Missbrauchstaten fortgesetzt hat. Er wurde dann also nochmal versetzt, landete dann letztendlich in Florida und hat dort bis 98, bis er dann auch selber gestorben ist, dort gelebt. Also mit anderen Worten, Murphy wurde zu keiner Zeit rechtlich belangt. Es gab Ermittlungen letztendlich tatsächlich, weil die ja immer wieder angestoßen wurden. Die wurden eingestellt wegen Verjährung oder wegen Mangels an Beweisen. Oder man hat sich außergerichtlich geeinigt. 2013 kam es zu einem Vergleich, also führten hunderte Klagen von Opfern zu einem Vergleich von 19 Millionen Dollar. Man schätzt übrigens, dass es ungefähr eine Opferzahl von 200 bis 300 Schülern gab.